Unclean spirit!
Show up your ass!
In the name of our Lord Jesus Christ! It is he who commands you! He who flung you! And your family! And the death! And
fuck him!
Be gone!
Fuck him, Garrett!
A worse creature!
Hallo Leute, ich heiße Ernst und bin vor einer Weile hier in die Stadt gezogen. In überall habe ich ein Zimmer in der WG von Moflo und so gefunden.
Du bist der Neue.
Ernesto, oder?
Ich heiße Ernst.
Si.
Claro.
Comandante.
Dort wohnt auch Sascha.
Okay, da koche ich uns erstmal einen Kaffee.
Über den habe ich dann auch ganz schnell die anderen kennengelernt. Jan Ahmed, den Gemüsehändler.
Baguette habe ich. Oder aber Sauerteigbrot aus dem Holzofen.
Willi. Der fährt fürs Taxenkollektiv der Taxi.
Ich fahre da mal unten rum, ist eventuell etwas weniger voll.
Und Caro natürlich.
Das ist überhaupt kein Quatsch. Astrologie ist eine seriöse Wissenschaft.
Ach,
ja.
Die hat zwar einen kleinen esoterischen Hau, ist aber sonst echt nett. Und dann gibt es noch ihre Mitbewohnerin Claudia und deren Kumpel Matze. Der ist Assistenzarzt im örtlichen Krankenhaus.
So Mädels, Besuchszeit zu Ende oder wollt ihr ein freiwilliges soziales Jahr beginnen? Gleich kommt die Visite.
Zum ersten Mal getroffen habe ich den in einer Kneipe.
Die Kneipe an der Ecke, Emilio Zapata.
Die führt Manu.
Santa Mierda, was ist los hier?
Und Manu kommt wohl aus Mexiko. Ins Zapata hat mich Sascha mitgenommen, schon am ersten Abend. Und dort bin ich dann gleich in eine heftige Prügelei geraten. Sascha ist nämlich total mit Matze zerstritten. Ich meine, das kann man verstehen. Matze ist Anti-Imp.
Antisemit! Zionistensau! Faschist! It's all I got.
We're one. Bei der Schlägerei war ich aber eigentlich gar nicht dabei. Ich hatte da nämlich noch meine Aggressionsblockade, weil ich als Teenie mal fast jemanden mit einem Feuerlöscher totgeprügelt habe. Deshalb habe ich mich auf die Toilette verpisst, als es losging. Caro hat mir das aber überhaupt nicht übel genommen. Die ist echt nett. Nicht wie Claudia. Die mag mich irgendwie nicht so besonders.
Ach, schau an, der Schlaumeier von vorhin. Du bist wohl ein richtiger Motorradprofi, was?
Naja, egal. Gut, wo war ich gerade? Caro. Mit der habe ich mich dann mal alleine getroffen. Total schöner Abend. Natürlich wieder in Zapata. Das ist einfach der einzig vernünftige Laden im Viertel. Sonst gibt's eigentlich nur noch die Sportbar Zatopek und ein italienisches Eiscafé. Und unten am Wasser, das Gasthaus an der Emse. Wie gesagt, der Abend mit Caro war richtig schön. Und sie fand das, glaube ich, auch. Das hat ziemlich geknistert.
Also, war schon ein ziemlich netter Abend. Also, wir waren im Zapata essen und dann haben wir halt geredet und...
Und dann habe ich blöderweise versucht, durchs Fenster in die WG einzusteigen, weil ich von Sascha noch keinen Schlüssel bekommen hatte. Zweiter Stock und nicht mehr ganz nüchtern. Echt doof. Ich bin abgestürzt.
Meine Auberginen!
Und im Krankenhaus gelandet. Dort hat mich Caro dann auch gleich besucht. Und Katja, meine alte Freundin.
Nessie! Hier bist du! Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen.
Die ist mir einfach hinterhergezogen und wohnt jetzt erstmal in der WG, in meinem Zimmer. Das war dann alles etwas viel auf einmal. Irgendwie hat mein Herz angefangen rumzuzicken.
Tachykardie.
Kammerflimmern. Puls? Nein. Defibrillator.
Komm.
Und weg.
Ist aber alles gut gegangen. Nur haben sie mich jetzt bis auf Weiteres zur Beobachtung da behalten. Das ist Pech. Ich wollte eigentlich mit zum Vorbereitungstreffen für die Anti-Nazi-Demo. Die Sausäcke wollen einfach durch unser Viertel marschieren.
Die Route für die Nazi-Demo am nächsten Samstag ist jetzt klar. Zumindest wurde so ein grober Ablauf in der neuen Stadt veröffentlicht.
In der Zwischenzeit ist dann noch etwas total Krasses passiert. Claudia, ne, die Mitbewohnerin von Caro, bei der hat es geklingelt. Und dann stand da Manne vor der Tür.
Hallo Lotta.
Der hat vor 20 Jahren mit Claudia zusammen ein echt heftiges Ding durchgezogen. Einen bewaffneten Bankraub.
Keine Panik, das ist ein Überfall!
Und was ich nie gedacht hätte, Caro war da auch mit dabei. Und jetzt hatte Claudia ein dickes Problem an der Backe. Beim Bankraub damals ist nämlich irgendwas schiefgegangen.
Du hast eine Frau erschossen!
Die hat dir die Hassi vom Gesicht gerissen,
aber
was?
Deswegen brauchst du doch nicht gleich!
Sie haben dein Gesicht
gerissen! Die hat ja ein Kind dabei!
Was?
Und Manne musste sehr überstürzt das Land verlassen. Dabei ist sein Flugzeug abgestürzt. In Wirklichkeit hat er in der Maschine zwar gar nicht drin gesessen.
Ich hatte einfach unglaubliches Glück.
Claudia wusste das aber nicht. Sie ist davon ausgegangen, dass Manne tot ist und hat die Beute heimlich beiseite geschafft. Und Caro, die sollte inzwischen wohl irgendwie den Fluchtwagen entsorgen, hat sie dann erzählt, dass Manne mit dem ganzen Geld abgehauen sei.
Manne ist mit dem Geld abgehauen. Abgehauen? Er hat uns verraten.
Und jetzt steht plötzlich ein quicklebendiger Manne auf der Matte und alles droht aufzufliegen. Claudia hat Caro erstmal nichts davon erzählt, logisch, und sich mit Manne dann mitten in der Nacht unten an der Emse auf so einem alten Schiff getroffen. Und dort hat irgendwer dem Manne eins übergezogen und ihn ins Wasser geworfen.
Bist du das?
Wenn in dieser Nacht nicht gerade einer unserer Nachbarn mit seinem Hund einen Spaziergang an der Emse gemacht hätte, wäre Manne da wohl erledigt gewesen. Und das hätte Claudia natürlich ziemlich gut in den Kram gepasst. Aber der Typ...
Das ist Waffenkonrad, dem gehört der Waffen- und Anglerladen im Erdgeschoss.
...hat ihn aus dem Wasser gezogen und vor der Notaufnahme des Städtischen abgelegt. Jetzt wurde es natürlich erst recht kritisch für Claudia. Der Bankraub damals war ja nie aufgeklärt worden.
Was sagen denn die Bullen? Wissen die das überhaupt schon?
Ich denke mal, schwerverletzter Unbekannter. Sowas meldet das Krankenhaus doch.
Aber noch bevor die Polizei Manne befragen konnte, ist der ganz plötzlich aus dem Krankenhaus verschwunden. Und da hat Claudia überhaupt nicht mehr gewusst, wie sie aus der Nummer je wieder rauskommen sollte.
Jetzt alles rauskommt, ich pack das nicht. Ich muss mit irgendjemandem reden. Aber mit wem? Es gibt niemanden. Ich kann einfach nur hier sitzen.
Verschwunden ist Manne übrigens während eines Brandes. Ich war da gerade im Krankenhausgarten. Mir ging es noch nicht so richtig gut. Ich war ja immerhin aus dem Fenster gefallen. Und dazu die Herzprobleme. Und dann hatte mir Katja mal einfach so, by the way, auch noch gesteckt, dass sie von mir schwanger ist.
Du kapierst doch gar nichts! Du hast auch Vater!
So ganz glauben kann ich das immer noch nicht. Trotzdem war ich geistesgegenwärtig genug, den Brandherd zu lokalisieren und das Feuer zu löschen. Und zwar mit einem Feuerlöscher. Das war gar nicht so einfach, glaub mir. Aber das Gute dran ist, ich bin geheilt.
Ich dachte, du rennst immer aufs Klo, wenn es konfrontativ wird.
Die Zeiten sind vorbei. Adios.
Ach so, ja. Katja hat dann natürlich was mit Sascha angefangen. Und das finde ich jetzt nicht so besonders prickelnd.
Das ist ja wohl jetzt nicht wahr, oder? Bist du mir deswegen nach überall nachgereist? Hast du die Typen zu Hause alle schon durch?
Aber wir sind ja erwachsene Leute, also was soll's. Sie wohnt jetzt auch nicht mehr in der WG, sondern überm Zapata bei Manu. Mit der versteht sie sich wohl ganz gut.
Weißt du was? Du kannst erstmal hierbleiben. Ich schlaf eh immer draußen. Echt? Hier. Boah, das wäre geil.
Aber nochmal zu Manne. Der ist ja nicht einfach verschwunden, sondern der alte Konrad, also derselbe, der Manne aus der Emse gezogen hat, hat ihn aus dem Krankenhaus entführt.
Ja, es war halt ein Fehler, ihn einfach vor der Notaufnahme abzuladen. Damit haben wir ihn in anderen Wochen ans Messer geliefert, oder? Es geht um den Kodex, Mann. Kein Mann wird zurückgelassen.
Naja, entführt vielleicht nicht. Er hat ihn jedenfalls in seinem Keller einquartiert. Und dort ist Manne dann so nach und nach alles wieder eingefallen. Der hatte ja einen Gedächtnisverlust erlitten. Und so ganz nebenbei hat Manne da im Keller was total Hammermäßiges gefunden.
Heilige Scheiße! Lumumbas Kopf!
Und dann ging es hier richtig ab. Aber das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal.
Überall die Radio Novella, eine Produktion der Redaktion 17 Grad. Staffel 1 bis 3 erhältlich über unsere Website www.17grad.net. Und freut euch mit uns auf die vierte und letzte Staffel ab Januar 2017 auf diesem Sender. Überall die Radio Novella.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe von 17 Grad. Wir begrüßen heute in unserer Gesprächsreihe Nachgefragt unter dem Motto Angriff auf die Fresse, Freiheit, ganz herzlich den Autor, Theaterschaffenden, Labelgründer, Musiker und Militanten mittleren Alters, Ale Dumski. Ale Dumski, bitte, Ihr Applaus! Ja, Ale, letztes Jahr hattest du eine Theaterperformance oder Bühnenstück mit dem Titel Rede auf drei Stühlen auf Kampnagel. Wie kam es denn dazu?
Das war im Rahmen des Kampnagel auf Kampnagel Theater findet einmal im Jahr das Theaterfestival statt und die haben dieses Jahr, also das Jahr, in dem das war, ging das zum Thema Protest, glaube ich. Und die hatten mich gefragt, ob ich etwas machen will zu Choreografie und Protest. Gott, habe ich gesagt, ja, mache ich. Ich habe komplett am Thema vorbeigeredet. War aber, weil ich hatte, also Choreografie, bitte. Also das, hat mich jetzt nicht so brennend interessiert, dachte ich, mache ich was anderes. Leute sind eh da. Und dann ist dann dabei die Rede auf drei Stühlen entstanden. Ich könnte noch eine kleine Anekdote aus diesem Protestding geben, wenn ihr mir die zugesteht. Und zwar gab es dann eine Performance-Gruppe, die wollte eine Demo-Situation am Hauptbahnhof nachstellen. Das heißt, es gab so Bullen und es gab so Demonstranten. Und das waren natürlich alles Schauspieler. Und die haben mich original gefragt, ob ich mir das mal angucke bei den Proben, ob das alles so richtig so aussieht. Und also verkleidete Bullen, verkleidete Demonstranten und ich komme dann da an und dann kommt so eine Frau entgegen, ja super, dass du kommst, dass du da mithilfst und bla bla bla, da hinten ist es der und der irgendwie so, das ist ein ehemaliger Polizist, der hilft da auch mit und ich sag, gute Frau, ich bin draußen, tut mir leid, da bin ich echt draußen, da habe ich, also da, oh ja, das habe ich mir schon gedacht und bla 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 und dann ist er ist dann gegangen, der ehemalige diensthabende Polizeiwachtmeister und da ist dann so wutschnaubend mir eine Frau entgegengekommen, hat gesagt, so, ja, er ist jetzt gegangen, ich gehe jetzt auch. Ich sag so, ja, wieso denn irgendwie so? Ja, wegen Diskriminierung. Und das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt, dass ich wegen Polizeidiskriminierung angeblafft worden bin. War geil. War super.
Aber du hast dann deine Expertenrolle eingenommen oder nicht?
Ja, so ein bisschen. Das ist natürlich eine absurde Situation.
Naja.
Das ist wirklich eine absurde Situation. Aber es war, ja. Ja. Also so, ja, also es waren so eher so sportliche Sachen, auf die ich dann hinweisen konnte. Also wie man so einen Stock hält zum Beispiel. Hm. Oder wie man so zuschlägt, ohne mit dem Schild sich in die Quere, selber in die Quere zu kommen. Sowas halt. Es war merkwürdig, aber lustig.
Okay, jetzt ist das Ganze als Buch erschienen,
ja.
Vor 3 Monaten oder ungefähr.
Ja.
Was war der Grund dafür oder wie kam es dazu?
Ich habe vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich so ein Seminar in Wien in der FH gehalten. Und es war so, dass ich, wenn ich länger in irgendeiner Stadt bin, dann gucke ich mir, schaue ich halt immer, ob es eine anarchistische Bibliothek gibt oder was auch immer. Und da habe ich was gefunden. Das hieß Bahö, das ist das österreichische oder das Wiener Wort für Krawall. Und habe dann so eine Adresse gefunden, bin dann da hingefahren. Und das war das Untergeschoss von einem Kindergarten. Habe so geklopft, sitzen so 4 Typen, die sahen alle total zerschossen, also so offensichtlich gefeiert am Abend davor, saßen auf so einem Sofa und haben Malatesta gelesen. Ich dachte mir so, okay. Das war sehr nett mit denen und aus irgendwelchen Gründen hatte ich denen das erzählt, dass ich das da auf Kampnagel machen würde und haben die gesagt, schick uns das doch mal. Und so ist es dann entstanden.
Mhm.
Okay, aber kannst du mal kurz so eine Zusammenfassung oder was ist das Grundthema, wenn es nicht um die Choreografie des Protestes oder des Widerstands geht?
Das Grundthema ist, dass die... Also wenn man jetzt hier über, also in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum über Protest und Widerstand redet, gibt es ja mal ganz grob vereinfacht gesagt eigentlich immer so zwei Herangehensweisen. Die eine davon ist eher eine kreative, lustige, bla 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 irgendwie so. Und die geht mir meistens auf die Nerven. Weil ich finde, es ist so eine... Ja, es ist so witzig und es ist so wenig, hat relativ schnell nichts mit dem zu tun, wogegen du protestierst oder wogegen du Widerstand leistest. Es ist ganz schnell verwertbar. So lustige Sachen kannst du halt ganz schnell verwertbar machen von anderen Leuten. Und ich mache das in dem Buch, mache ich das anhand dem Beispiel der Gefahrengebiete, die in Hamburg ja schon mal was Neues waren als sonst. Und als das immer absurder wurde, dann hat die Hamburger Morgenpost das dann so, dann ist das so gekippt, dann haben die so gagmäßige Gefahrengebiete, Ausweise ausgestellt. Und das ist halt dann so, ich finde, wenn ich gegen etwas protestiere oder wenn ich gegen etwas Widerstand leiste, dann sollte doch da zumindest ein gewisser Wumms hinterstehen, um das mal so ein bisschen nebulös auszudrücken. Ich will da auch nicht missverstanden werden, dass es durchaus Sachen gibt, die ich akzeptabel finde. Nur ich finde, Protest oder Widerstand muss so ausgelegt sein, dass er ernst genommen wird. Und wenn das nicht passiert, dann interessiert mich das nicht. Dann ist das lächerlich. Und ich führe als Beispiel zum Beispiel dann auch an oder vorher gesagt, es gibt halt dann auch viel Genörgel von witzig kreativen Friedlichen, dass dann da, was weiß ich, dass so eine Barrikade gebaut wurde oder irgendwas, und ich kann das nicht mehr hören. Also ich weigere mich da auch, da überhaupt drauf einzugehen, weil das geht die nichts an. Ich sag eigentlich auch nichts über die, was sie, oder über andere Leute, die dann lustig protestieren oder so. Und darum geht es mir eigentlich auch, dass man sowas hinbekommen soll, kann man auch, im Wendland ist das so, dass so Sachen nebeneinander herlaufen, ohne dass man sich gegenseitig übereinander beschwert oder gute Vorschläge macht oder Seriosität abspricht oder was auch immer. Mhm. Das hört sich jetzt alles ganz schön dröge an, ich muss aber leider gestehen, es ist auch ein bisschen lustig geworden, dieses kleine Büchlein.
Einer der zentralen Punkte in dem Buch oder an dem du das festmachst, ist ja die Demo am 21.12.13 in Hamburg vor der Flora. Hast du das denn da so empfunden, dass es da so eine Abgrenzung gab gegenüber dem Militanten oder dem militanten Widerstand und dem, naja, was du so als kreativen oder karnevalesken...
Ich habe das eigentlich erst im Nachhinein gemerkt, anhand von so ein paar Interviews, wo das hört sich jetzt auch mal so ein bisschen gehässig an. Ich habe überhaupt nichts gegen Kreative. Wahrscheinlich muss ich mir eingestehen, dass ich das selber irgendwie auch bin. Aber es gab halt so Interviews, wo sich dann Musiker oder Theaterleute so beschwert haben, dass es so abgegangen ist. So, das war so im Prinzip die klassische Litanei. Das geht so nicht, das würde den Protest diskreditieren und bla 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 bla. Und das waren so, letztendlich waren das so zwei Steilvorlagen, wo ich gesagt habe, so, das zu Papier bringen. Weil ich glaube, da ist auch so noch nicht wirklich so ernsthaft drüber geredet worden. Also das, was ich noch gefunden habe, war so ein, was ich da auch zitiere, ist so eine, ich glaube, es ist eine Frankfurter autonome Gruppe, die auch das behandeln im Zuge der Einweihung des EZB-Neubaus, wo es ja auch richtig abging. Und wo dann so eine Nörgelparade war von Sigmar Gabriel bis zum Typen vom Handelsblatt, die alle sagten so, lasst euch euren Protest nicht kaputt machen. Von Militanten bla 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 irgendwie, sondern wo ich denke mir so, ey, also was ist hier los? Da stimmt irgendwas nicht.
Gut, aber diese Debatte, das über quasi eine auch Widerstandsform die Gewalt nicht ausschließt, sage ich mal, oder auch zum Mittel macht, die Inhalte verloren gehen. Das ist ja, denke ich, so eine Diskussion, die gibt es schon seit sehr langer Zeit. Dass quasi der Inhalt dann hinter der Form zurückfällt. Nun ist es ja aber gleichzeitig, hat sich ja die Situation verändert seit den 80er Jahren und auch das, was überhaupt an Macht oder an Infragestellung von Macht auf die Straße zu bringen ist. Mhm. Und wenn man jetzt gerade mal Hamburg als Beispiel nimmt, die letzten Sachen, die vielleicht tatsächlich jetzt mal in dem Wort sind, so erstritten werden konnten, wie das Gängeviertel oder so, waren ja eigentlich komplett eingebettet in so einen genau kreativen, karnevalesken, wie auch immer, Rahmen. Aber wurden gar nicht auf der Straße erstritten.
Gar kein Problem. Also wirklich, ist für mich überhaupt kein... Also finde ich jetzt, da muss ich auch richtig verstanden werden, weil das ist alles in Ordnung. Ich würde da jetzt auch nicht hingehen und sagen so, ey, wieso habt ihr diese Besetzung nicht? Wo sind die Barrikaden? Ich beschwere mich ja da nicht irgendwie. Aber umgekehrt möchte ich das auch nicht, dass in einem anderen Flügel des Protestes, der andere, eigene Form, vielleicht eher althergebrachte Form hat, dass da jetzt auch Ernsthaftigkeit abgestritten wird oder was auch immer. Das ist so ein Umgang, den sollte man dann doch lieber, was weiß ich, den Bullen überlassen oder der bürgerlichen Zeitungen oder was auch immer. Das ist ja eher nicht so.
Ja, wobei sich da ja immer dann auch die Frage der Vermittelbarkeit stellt. So vielleicht nicht in jedem Moment, also nicht in jeder Situation oder nicht in jedem Fall. Und vielleicht auch nicht in dem Moment direkt vor der Flora an diesem besagten Dezembertag, wo es dann plötzlich losgeht. Aber im Grundsatz geht es ja darum. Und da haben sich ja auch, ich denke, dass das militante Widerstand auf der Straße auch mal vielleicht eher in einem grundsätzlicheren Sinne überhaupt als links verortet wird, ist in Zeiten von Freital und den ganzen, naja, da müssen wir nicht nur die letzten drei Jahre nehmen, sondern schon länger, das erklärt sich ja nicht von selbst. Da gibt es ja tatsächlich auch ein Vermittlungsproblem im Zweifel. Nicht jetzt, wie gesagt, nicht konkret bei dieser Demo, aber auch, wenn es um die EZB-Proteste geht zum Beispiel, gibt es ja eine ganze Menge Akteure, mit denen ich im Zweifel ja nicht, wenn ich da als Militante auf der Straße bin, inhaltlich völlig konform gehe.
Du meinst jetzt sowas wie die so nationale Antikapitalisten?
Ja, oder auch Teile von, ja, und damit auch Teile von Attac oder wie auch immer. Wo sich meine Aktion da drin, wenn die sich einfach erstmal über die Form vermittelt, nicht erklärt?
Ja, nein. Also hier bei diese Demo, die ich da halt auch exemplarisch behandle, da gab es ja nicht wirklich Fragen, die da offen geblieben sind oder wo da viel erklärt hätte werden müssen. Das ist, fand ich jetzt nicht.
Bei der Demo in Hamburg.
Bei der EZB-Einweihung, so richtig viel Mist zu verstehen gab es da auch nicht.
Naja, aber du hast natürlich immer so ein paar Gruppen darunter. Völkischer Antikapitalismus, Antisemitismus und sonst irgendwas, die ja auch damit auf die Straße gehen, sich trotzdem vielleicht noch als Linke bezeichnen, aber ist natürlich faktisch nicht sein sollten.
Richtiger Punkt. Also das ist auch wirklich, das ist ja auch so, dass die, also ich finde das auch immer irritierend, wenn du mit dererlei Pack zu tun hast, dass die halt auch so von der Kleidung her, dass die so durchschnittsautonom immer ähnlicher werden. Also das ist so diese schwarze Kleidung, dieses Palituch, daran erkennt man sich ja meistens dann. Aber das ist schon ein ganz anderer Schnack. Also ich kann mich da an Auseinandersetzungen erinnern, die echt ein ganz bizarres, ganz komisches Gefühl gemacht hatten. Als wäre man so, ja, das ist, davon mal ab, das ist wirklich wichtig. Und das ist auch eine Sache, Da muss noch viel drüber nachgedacht werden, wie man mit derlei Leuten umgeht.
Weil das benennst du ja so in deinem Buch nicht. Also.
Das wäre ein Fass, was ganz schön groß ist. Das ist, ich habe da drüber nachgedacht, das zu machen, aber ich habe gedacht so, puh, ja, eigentlich ja, aber ich wollte es nicht, ich wollte es da nicht, ich hätte da jetzt auch nicht sagen können, hier, das ist, also außer rausschmeißen aus einer Demo oder so, fällt mir da auch erstmal nicht richtig viel zu ein. Das ist nur die, naja, wisst ihr, wissen die Hörerinnen und Hörer halt auch, sogar die Schrifttypen auf deren Transparente sind jetzt erstmal nicht so zu, als solche zu erkennen, dass das, aus welcher Richtung das da der Wind weht. Da gebe ich dir völlig recht, das ist ein absurdes Problem.
Es ist an der Stelle ja auch, kann man das Problem ja noch weiter formulieren, gerade wenn man sich jetzt, du zitierst ja dann auch an einer Stelle Malatesta und Bezug nehmend überhaupt auf die vielleicht, die jetzt so die Unzufriedenen, würde man das heute vielleicht nennen, da tut sich ja gerade im Moment, wenn wir in verschiedenen, egal wo man hinguckt, so eine Diskussion auf, oder nicht eine Diskussion auf, eine Problematik auf, dass das emanzipative Veränderungsgedanken und progressive Veränderungsgedanken in dem, was im Moment so im Weltgeschehen, sage ich mal, eine Rolle spielt, eigentlich gar nicht vorkommen. Oder nur in einer sehr, sehr unwahrnehmbaren Form vorkommen. Und da stellt sich ja auch die Frage, wo sind denn Adressaten?
Also ich habe das schon versucht, möglichst anarchistisch auszulegen, dass die Adressaten. Und das ist auch noch eine zweite Sache, die ich da, wo ich ein bisschen rumbohren wollte, so dass viele anarchistischen Veröffentlichungen, die schwelgen in so einem Pathos. Wölfe, Raben, Krähen, und das geht mir ziemlich auf die Nerven. Und ich finde, das ist auch grenzbereichig, wie da teilweise sich ausgedrückt wird. Das ist nicht, ich finde das teilweise wirklich grenzbereichig. Insofern macht es auch Spaß, dieses Buch in mehr oder weniger solchen Kreisen auch zu lesen. Das ist schon, was die Adressaten generell angeht, sie sind ja da. Also es ist ja nicht so, dass die dass es keine Bewegung mehr gibt oder überhaupt keine Linken mehr gibt oder keine, ich mache irre viel fest an der Sprache. Das ist, ist jetzt ja auch nächstes Jahr G20-Gipfel, gibt es ja auch verschiedene Vorbereitungsgruppen, und ich denke, dass es halt da sehr wichtig ist, wenn man da jetzt mit den ersten Flugblättern oder mit den ersten Veranstaltungen rauskommt, dass man eine Sprache hat, die nicht, die auch andere Leute, und ich glaube, man kann sagen, jeder findet das hier scheiße, also so nicht zuletzt, weil Trump jetzt gewählt worden ist. Ja, oder jeder kann was dazu sagen, aber das ist, dass man da halt auch, dass man die Leute auch so anspricht, dass sie sich nicht gleich vor den Kopf gestoßen fühlen. Also es gibt Adressaten. Der Weg dahin geht viel über Sprache. Ich habe dieses Jahr zum zweiten Mal so einen Kongress an der Uni stattgefunden. Anarchistische Perspektiven auf die Wissenschaft. Sperrigeren Titel kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das hat sich da dann auch gezeigt, dass die Art, wie eingeladen wurde oder wie das in die Öffentlichkeit getragen wurde, da hast du dann Leute im Auditorium sitzen, die sind das erste Mal auf sowas, so was weiß ich, so Gewerkschafter und so weiter. Die sitzen da mit großen Augen und sagen, wusste ich ja gar nicht. Und das sind solche. Das sind solche Erfahrungen oder solche Beobachtungen, die wo ich denke, das ist ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, um die Abzuholenden auch abholen zu können.
Ja, aber wenn du gerade diesen Kongress ansprichst, ich meine, wenn man das mal allein jetzt mal zahlenmäßig ins Verhältnis setzt zu den Libertären Tagen 92 in Frankfurt, ja. Ist es natürlich ein wirklich, ist es atomisiert.
Ich könnte jetzt den Verfassungsschutzbericht zitieren, 2015. Ja,
aber das hat einem schon immer sehr geschmeichelt, den Verfassungsschutzbericht.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt okay. Nicht. Der Verfassungsschutzbericht 2015 sagt, also für Hamburg, sagt, dass die Akteure, die anarchistischen Akteure in Hamburg, dass sich die Zahlen halbiert haben. Und zwar von 50 auf 25. Schmeicheln ist was anderes.
Okay, gut. Ich dachte,
aber es war auch lustig.
Ja, ja. War auch lustig. Ich dachte, es kommt was anderes.
Nein.
Nee, gut. Aber es ist auch,
deshalb sage ich das, auch lustig. Das ist eine Aufgabe. Dann, also das ist natürlich, ich finde grundsätzlich, das ist super, was das hier so allmählich wieder was passiert. Ich finde es super, dass auch nicht die, dass das alles ältere Herrschaften sind, da zähle ich mich selber dazu, sondern dass auch, das sind eigentlich wesentlich mehr, Anführungsstriche, Jüngere, das wisst ihr doch selber, sowas geht nicht schnell, aber ich finde es dann immer schon herzerwärmend oder ganz belebend, wenn du siehst, da wächst wieder was, da tut sich wieder was.
Die Frage ist dann trotzdem für mich jedenfalls, warum spiegelt sich tatsächlich irgendwie tagespolitisch klingt so, als wäre es aus der Mopo, aber tatsächlich, ja, ja. Das, was gerade so los ist auf der Welt, brennende Fragen, darin gar nicht wieder. Warum finde ich dann im Programm die Stirner-Biografie und nicht den Krieg in Syrien? Warum finde ich nicht die Veränderung? Warum finde ich da keinen Viktor Orban? Warum finde ich da nicht die Situation in der Türkei und so weiter? Wo es in der Türkei gar nicht so wenig Anarchisten gibt.
Es ist auch echt schwierig, die für den G20 einzuladen. Das ist wirklich, das ist echt nicht leicht. Möchte ich gerade gerne, aber das da, um auf den Kongress zurückzukommen, da steht halt auch Wissenschaft im Titel. Das ist der Punkt. Das war wirklich der wesentliche Punkt. Deshalb wollten wir auch gerne den Stirner, der im Übrigen auch richtig super war. War wahrscheinlich der beste Vortrag in den beiden Tagen. Aber das ist ein bisschen hin und her geeiert, wie man sich da, wie dieser Kongress letztendlich dann immer Gesicht bekommt. Das ist, zumal das kannst du auch nicht so einfach machen. Also es gibt da Wissenschaft und Anarchismus, ist dann halt Forscher über Anarchismus. Wissenschaftler, die Anarchisten sind oder anarchistische Herangehensweisen an Wissenschaft oder das Leben an der Uni selber als Student, bla bla bla. Das heißt, du hast ein irre breites Spektrum, was du auf zwei Tage versuchen musst, was wir versucht haben, möglichst interessant und vielfältig zu machen. Grundsätzlich, klar.
Was ja tatsächlich so ist, 80er, 90er gab es ja ein größeres Potenzial aus so einer gesellschaftlichen Gesamtkonstellation, wo viele meinten von No Future bis sonst wohin, ist auch ein bisschen egal, was wir irgendwie machen, ist sowieso morgen vorbei oder sonst irgendwas. Ja, war ja so ein gewisser Ansatz. Und heute ist es ja, ich weiß nicht, jetzt so eine, also Militanz verstehe ich ja eher so als ernst, also wie du das auch sehen möchtest, als ernsthafte Widerständigkeit. Also nicht eben so dieses nur noch Clowns und nur noch Blumen in die Gewehrläufe stecken. Also ja. den ernsthaften Problemen, die dieses kapitalistische System bietet, dem auch einen ernsthaften Widerstand mit eher durchdachten Sachen und nicht so einer Spaßfraktion zu begegnen. Wie gesagt, Militanz heißt ja nicht unbedingt Gewalt oder sonst
irgendwas. Sehr richtig, sehr richtig, ja.
Und dass dem eben sowas entgegengesetzt wird. Aber wie gesagt, auch bei, wenn ich mir die Demos hier so in Hamburg angucke, dann ist das wirklich ja mit dem Potenzial. Meinst du dann, dass das so der richtige Zeitpunkt wäre, das wieder aufzugreifen? Oder ist es eher so, es wird sowieso immer vernachlässigt, oder ist dir in diesem Punkt das wichtiger, irgendwie das so ein bisschen abzugrenzen gegen diese Spaßfraktion? Also ich sehe jetzt nicht so gerade die Zeit für potenziell große, militante, geschlossene Demonstrationen oder so irgendwie im Gegensatz zu anderen Jahren, also Jahrzehnten.
Das ist eine interessante Frage. Ich könnte das gar nicht so jetzt so saisonal festmachen. Ich würde die Zeit eigentlich immer für reif halten. Es wird ja alles, das hört sich immer so großvatermäßig an, aber so 80er, 90er, das war ja noch relativ sortiert. Und vieles ist ja jetzt schon komplexer geworden. Und es gibt halt ganz neue, also wenn du dir so eine Konstellationen Putin, Erdogan, Trump, Orban und so weiter anguckst.
Frauke Petri.
Frauke Petri, genau. Frauke, ihr Club. Das... Wenn dann nicht jetzt. Hm. Das ist... ich...
Ja, faktisch sind die Probleme größer, als sie in den 80ern je waren.
Genau. Als man gedacht hat, das kippt jetzt eh alles
ab. Ja, und man noch schön von seinen Transfergeldern leben konnte und auf die Straße gehen. Genau.
Aber mal abgesehen davon, dass ich das in Frage stellen würde, war ja vielleicht, dass er auch andersrum der Grund, warum es eher eine Zeit militanter Widerstandsformen war, weil es ja über diesen Umstand ja auch durchaus noch die Möglichkeit gab, tatsächlich, oder zumindest hat man sich das eingebildet, eine Machtfrage zu stellen.
Ja, klar.
Und an der Stelle muss man ja doch eine gewisse Schwäche attestieren, die da ist und in der Zwischenzeit oder warum ja auch überhaupt andere Widerstandsformen, das darf man ja dabei auch nicht vergessen, in den 90ern oder ab der zweiten Hälfte der 90er vielleicht an Bedeutung gewonnen haben, war ja auch das zunehmende Empfinden, dass das andere anachronistische Ausdrucksformen sind, die auch gar nicht mehr den Druck auf die Straße bringen und was versuchen zu vermitteln, was gar nicht mehr vorhanden ist. Und ich denke mal, wenn man jetzt auch gerade wieder, um Hamburg als Beispiel zu nehmen, den 1. Mai nehmen und gut, seit 2 Jahren gibt es das, glaube ich, auch nicht mehr, aber die Mayday Parade oder Mayday Parade oder wie sie es in vielleicht gar nicht Abgrenzung, aber parallel zur 18 Uhr Demo dann ja auch wieder andersrum Leuten überhaupt die Möglichkeit überhaupt vielleicht gegeben hat, ihren Protest auf die Straße zu bringen und gleichzeitig in manchen Jahren, so zumindest war das mein Empfinden, mehr auch da wirklich an Präsenz gezeigt hat und auch an Power als etwas, was sich auf eine Art irgendwie auch, also eher ein müder Abklatsch seiner selbst war.
Ja.
Und gar nicht, also wenn ich versuche, auf die Art und Weise irgendwie eine Macht auf die Straße zu bringen und das gelingt nicht, dann kann es halt auch recht ärmlich daherkommen.
Völlig, völlig richtig. Und ich kann auch sagen, ich bin meistens auf diese Euro-Mayday-Demos gegangen. Ja. Also die, ich meine, diese 18 Uhr Demos, muss man auch dazu sagen, es ist halt, ja, letztendlich ist das Anachronistische ist da, dass da wirklich Stalinisten noch sind. Und mit dererlei Vögeln will ich nichts zu tun haben. Also das ist ja auch absurd, diese 18 Uhr Demos, die finden dann statt und drumherum stehen so Leute und gucken sich das an. Also es ist wirklich wie so ein Feldversuch, wie lange geht's?
Ein bisschen wie beim Alpinskilauf. Also
ja, so ein bisschen,
warten,
ja. Ja, genau.
Einen spektakulären Sturz gibt.
Genau, bis einer runterfällt. Genau. Nein, aber was ich sagen will, ist, ich bin wahrscheinlich so mehr oder weniger auf jeder Euro-Mayday-Demo gewesen, weil ich die, da gebe ich nämlich völlig recht, die sind, die waren gut, das hat auch echt immer Bock gemacht. Ich hau in diesem Buch so ein bisschen auf die Tonne, dass ich Militanz viel mehr predige, als ich das praktiziere, also jetzt im hohen Alter, weil es mir auch wichtig ist, das mal überhaupt zu thematisieren. Die Euromayday-Leute haben nie was gesagt, wenn es dann später geknallt hat. Alles gut. Im Wendland sagt auch jemand, okay, wir machen da eine Straßenblockade und okay, ihr zündet die Container an. Da sagt auch niemand was. Oder in diesem Hambacher Forst, auch alles in Ordnung. Geht auch. Baum, kletter rein und Laster anzünden. Ich glaube, mir geht es eigentlich in erster Linie darum, dass man zusammen am besten was gewuppt kriegt. Dass ich da ein bisschen übertreibe vielleicht. Ah, das tue ich auch gar nicht. Ich glaube, ich versuche das halbwegs nett zu machen. Also das Ende ist ein versöhnliches Ende.
Das Ende ist ja auf jeden Fall versöhnlich.
Vorher hast du natürlich so eine gewisse Distanz zur sogenannten Rotwein-Linken oder wie du es im Buch nennst und solchen Geschichten aufgebaut.
Ja, aber das finde ich auch...
Denn am Ende endet es dann mit einer Einladung zur gemeinsamen
Arbeit. Also zum einen hat
Arbeit.
Es... Zum einen bringt es, wenn ich keinen Hehl draus machen, hat es mir echt Bock gemacht, auf die Tonne zu hauen. Also auch gerade was so Spaßgerieger bla 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 angeht. Ich habe, wie gesagt, durch diese Demo in Hamburg, habe ich halt auch zwei Paradebeispiele gehabt. Die haben alles in diese Interviews reingepackt, was ich immer schon mal verwenden wollte. Und das war dann so die Klingel, wo ich gesagt habe, so, ey, geil, mach es einfach. Man muss zusammen sich Themen widmen und die dann auch versuchen zu bearbeiten. Das geht gar nicht anders. Und ich bin da der Letzte, der sagt irgendwie so, nee, das kann man nur machen, indem man das alles in Schutt und Asche haut. Ganz bestimmt nicht. Das sage ich ja auch. Ich möchte das so machen, wie ich es gedenke, dass es richtig ist. Aber ich möchte aber auch mir von niemandem vorschreiben lassen, was jetzt so richtig ist oder was falsch ist. Genauso wie ich das umgekehrt aber auch nicht mache. Das ist soll so die Kernaussage sein. Und was ich halt auch finde, was ich dann halt auch versucht habe an einem Buch zu behandeln, dass eine Bewegung, welches Thema die auch immer hat, sollte eigentlich immer schwer einzuschätzen sein. Das finde ich halt wirklich sehr erstrebenswert, dass du das Gegenüber, sei es jetzt so der Staat oder die Polizei oder das Militär, dass sie nicht genau wissen, wer jetzt was irgendwie macht. Und das finde ich ist ein großer Vorteil auch von Bewegungen. Also um beim Beispiel Frankfurt zu bleiben, bei dieser Einweihung von der Europäischen Zentralbank, 6 Uhr morgens haben die angefangen. 6 Uhr morgens haben die angefangen, Barrikaden zu bauen. Die waren sowas von überrascht. Super. Also wirklich echt super. Dann dieser G20-Gipfel auf dem Berg im Bayerischen, glaube ich. Da war mal eben niemand, weil das völlig klar war, dass da gar nichts geht. Dafür dann aber in Mailand war das, glaube ich, diese Pavillon-Kultureinrichtung. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache auch für die Zeit jetzt, dass, ich will jetzt nicht flexibel sagen, aber doch, dass man das ist oder dass man nicht vorhersehbar agiert. Das finde ich ganz wichtig, weil sonst machst du dich auch einschätzbar. Und wenn du dich einschätzbar machst, dann machst du dich obsolet.
Ja, und siehst du denn da eine Chance momentan, dass auf das wieder jeden, so
auf jeden,
wieder mehr
auf jeden Fall
Leute auf die Straße bringt und auch mehr sich wieder engagieren? Oder?
Ich denke schon. Also das für mich waren diese ganze Gefahrengebietsgeschichte, diese 10-11 Tage, die... das war super. Also das war wirklich auch ein schönes Beispiel, wie breit sowas sein kann und welche Leute sich wie äußern. Also ich fand das Ganze, und da waren eine Menge Leute unterwegs. Und eine Menge Leute sehr unterschiedlich unterwegs und keiner hat den anderen gute Vorschläge gemacht, wie er sich jetzt zu äußern haben sollte oder dass es irgendwie doof wäre, wenn er jetzt, was weiß ich, ein Auto anzündet oder was auch immer. Schönes Beispiel aus der jüngeren Geschichte, finde ich. Ja, also kann ich für mich zumindest sagen, das war ganz beschwingend.
Ja gut, aber natürlich bei anderen so globaleren Themen, die einen vielleicht nicht vor der eigenen Haustür erwischen, wie bei dem Gefahrengebiet, das ist ja doch immer, also jetzt am Wochenende war ja irgendwie wieder eine Demo zur Verhaftung der HDP-Abgeordneten da waren ja dann auch fast nur kurdische Mitbürger irgendwie dabei und wenig weiße Bio-Deutsche sozusagen, die sich daran beteiligt haben.
Ja.
Für globalere Themen ist es ja auch mittlerweile, finde ich, ziemlich schwierig, irgendwie Leute zu aktivieren und auf die Straße zu bringen und sonst irgendwas. Das sind ja alles sehr, ich sag mal, sehr lokale Beispiele. Mhm. Also gut, Frankfurt war jetzt natürlich ein bisschen nationaler, internationaler oder wie auch immer. Aber hier Hamburg war zwar auch eine eigentlich bundesweite Demo, aber war natürlich auch hier lokal Schanzenviertel und die Gefahrengebiete auch. Da geht dann manchmal noch was, aber so allgemein ist es ja eher etwas traurig, was so den Protest auf der Straße angeht. Deswegen wundere ich mich, dass du so ein bisschen diese Schiene mit der Militanz aufmachst und andererseits auch noch darauf hoffst, dass es vielleicht wieder eine größere Arbeitsteilung wie in den 80ern und 90ern gibt, in den Protestformen oder so, die dann auch zugelassen werden.
Naja, was heißt, du wunderst dich? Ich möchte da gerne hin und ich finde, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es gibt ja, es gibt da wesentlich mehr Bewegung drin, als es vor 20 Jahren gegeben hat, weil das fand ich echt eine triste Zeit. Also es war so, gab da so Zeiten, dann, ja, ist irgendwie außer Tierschutz nichts gewesen.
Ja gut, die Antifa war meistens immer zugange.
Klar, das ist, ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das sollte jetzt auch nicht irgendwie despektierlich sein. Also das natürlich. Aber wenn ich mir das, ich habe von Haus aus da eher auch so eine anarchistische Perspektive. Und wenn ich mir die Welt ansehe, dann passieren an vielen Plätzen viele Sachen, die erfreulich sind, die gut sind. Da gibt's auch so eine lose, wir gucken, was ihr macht und die anderen gucken, was ihr macht, mäßige Dinge. Wo ich dir recht gebe, ist, dass dieses Internationale, dass das noch nicht so wirklich, das war vor Jahren auch schon mal anders, gebe ich dir völlig recht, aber das kann auch alles wieder werden. Das finde ich jetzt nicht so, also ich war schon mal viel dichter dran, die Flinte ins Korn zu werfen. Mhm. Um das mal so zu sagen. Ist ja.
Aber wo siehst du denn da diese positiven Sprengsel?
Also ich sehe die in Italien, dieses Tal, was sich da um diesen Hochgeschwindigkeitszug kümmert, ist ein schönes Beispiel. Ich sehe die Auseinandersetzung um diesen Flughafenneubau in Paris. Das geht auch nicht erst seit gestern. Das ist auch schon eine lange, lange Geschichte. Das ist ein riesen Gelände. Ich sehe, Barcelona tut sich einiges wieder so. Also das, Mexiko, Chile, ist jetzt alles nicht ganz.
Gut, nehmen wir mal Mexiko, Chile raus. Sind es sonst ja aber oft sehr auf sich selbst bezogene Themenbereiche oder Kampffelder. Mhm. Also jetzt auch gar nicht mal nur auf eine anarchistische Linke bezogen, sondern also ich sehe schon seit längerem, auch die Demo da 2013 ja. War ja in ihrem Ursprungsgedanken zumindest, dann kamen ja noch andere Themen dazu, die vielleicht ja auch was damit zu tun hatten, warum es dann überhaupt auch zu so gewissen Abgrenzungstendenzen da drin kam, war sie natürlich erstmal rein auf die rote Flora als
Symbol.
Ein Symbol und eins der letzten ihrer Art und wie auch immer schützenswertes Biotop und zu zeigen, was passiert, wenn ihr da Hand anlegt. Ja. Aber auch was sehr auf sich selbst bezogen ist. Seitdem und auch bei jetzt anderen Themen, auch mit den ganzen Fluchtbewegungen in den letzten Jahren war es ja das, was zum Teil konnte man ja den Eindruck bekommen, ich bin froh, dass Frau Merkel was sagt, weil sonst niemand wahrnehmbar was sagt, was so nicht ganz stimmt, weil natürlich haben viele Leute auch gerade in dem Bereich politische Arbeit gemacht, aber es hat sich da drin nicht wirklich, zumindest nicht in Deutschland, anders in Griechenland zum Beispiel, sich wirklich aus einer linksradikalen Seite sichtbar und wahrnehmbar irgendwie ja, Positionen kenntlich gemacht. Es gab dann große Demos zum Teil, 20.000 hier für die Lampedusa-Leute, aber das war, auch da drin gab es nicht unbedingt eine Wahrnehmbarkeit von weitergehenden Positionen da drin.
Gebe ich dir völlig recht. Also gebe ich dir einfach mal eben komplett recht. Wobei, wenn du Griechenland sagst, was so dieses Internationale angeht, also was auf den Inseln so an Leuten da war, das ist international. Also es ist ja auch immer noch. Das sind dann so Leute, was ist ja. Ich? Also ich habe neulich von einer Kollegin gehört, dass da so 40 Nationen da versammelt sind. Also jetzt nicht auf der Flüchtlings-, sondern auf der Helferseite.
Das meine ich ja, deswegen mit Ausnahmen.
Ja, ja, genau. Das ist unbestritten. Das ist es gibt da auch viel zu tun. Das ist völlig richtig. Wobei ich dann auch wieder bei der Sprache bin. Also wie man Sachen formuliert tatsächlich. Also wie man Standpunkte formuliert und also jetzt nicht nur bei der Sprache, sondern auch bei der Aktion an sich. Das sind beides sich ergänzende Angelegenheiten.
Ja, also und nicht nur die Sprache. Ich meine, die Sprache dient ja dann letztendlich der Kenntlichmachung, auch der Differenzen und auch der Ziele da drin und der Position. Weil egal bei was für sozialen Themen, die jetzt vielleicht medienwirksam, egal ob das in der in irgendeiner Fernseh-Talkshow oder sonst was ist, aber wir müssen ja letztendlich mittlerweile über solche Dinge reden, weil die Wahrnehmbarkeit an anderen Punkten ja wirklich sehr marginal ist, auch wenn das Ganze dann jetzt im Radio laufen wird, ist es ja nicht die Hörerschaft des NDR,
die da lauscht. The Talk by Anne Will.
Ja, genau. Wenn von der Linken bis zu einer wirklich weit Rechten allesamt sich auf bestimmte Arten von Unzufriedensein, sich Sorgen machen oder wütend sein, verständigen können, dann wird es ja umso wichtiger, sich davon auch also ganz extrem abzugrenzen.
Natürlich.
Und darin nicht vermeintlich aufgrund auch der eigenen Sprachlosigkeit irgendwie mit subsumiert zu werden. Mhm. Und ich denke, an der Stelle fehlt ja wirklich richtig viel.
Gebe ich dir komplett recht. Also da ist auch wirklich viel zu tun, zu überlegen und auch zu machen. Völlig, völlig richtig. Insbesondere, wenn man sich jetzt, weil wir das eben hatten, dass so der durchschnittliche nationale Kamerad, dass der immer mehr aussieht wie ein Autonomer. Sowas wie die Identitären, das sind nochmal ein ganz anderer Schnack. Die sind nämlich, denen gelingt es auf jeden Fall noch so ein bisschen smarter zu sein als so der Kameradschaftler. Und das sind so Sachen, da braucht es dann wirklich auch Genauigkeit, um da ranzugehen, um das auch zu bearbeiten, abzuschalten, wie auch immer. Das ist, also weil das finde ich, das ist schon eine schwierige Angelegenheit. Diese Besetzung vom Brandenburger Tor, dann denke ich so, oh, okay, das ist jetzt mal eine Ansage, da muss man jetzt mal, ja. Also diese Aktionsform, die da auf einmal rausholen, das ist, hätte ich so auch nicht erwartet.
Nein, und gleichzeitig macht es ja auch klar, dass es eben die Form alleine nicht richtet und auch gar nichts erstmal für sich vermittelt.
Ja.
Also, die Frage ist ja dann tatsächlich, wie lässt sich dem was entgegensetzen, beziehungsweise im Zweifel ist das ja auch gar nicht wiederherstellbar, dass es einen Anspruch auf Vermittelbarkeit durch Form gibt, weil sie eben sich gar nicht mehr abgrenzen kann. Ich denke, in ganz kleinen Bereichen kann sie das vielleicht noch. Aber ansonsten, denke ich, wird man sich Gedanken machen müssen über andere Momente der Klarheit.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich meine, bei dem konkreten Beispiel ist natürlich immer die Frage, was auf dem Transparent steht. Also das war bei dem war das relativ, also da war es relativ leicht zuzuordnen, aber ja, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber natürlich.
Ja, nicht in jedem Fall hängt ja ein Transparent daneben.
Ja, das stimmt.
Du hast ja einige von diesen Leuten, die du zitierst oder so, diese Anarchisten, haben ja teilweise auch ein bisschen komischen Volksbegriff oder sind etwas sehr technologiefeindlich, dass nach der Revolution gleich alles in Schutt und Asche gelegt wird und wir auf die
auf die Bäume. Felder zurück.
So ein bisschen Pol Pot-mäßig, nein. Ja. Sind ja dann manchmal auch schwierige Bezugsrahmen.
Ne? Also
ich meine, im Grunde meines Herzens finde ich das ja auch. Ich glaube ja nur einfach, dass die Menschen da nicht so weit sind, dass sie das.
Ich glaube, diese volksfreiste
Form
nehmen könnten. Ja, aber diese Volksgeschichte, das ist so ein Malatesta-Zitat, ne? Glaube ich. Ja, das ist dann aber auch schon, weiß nicht, ein paar hundert Jahre her, sage ich mal, ja, so ein bisschen flapsig. Und da haben er und andere Leute halt auch diesen Volksbegriff, wo die echt, naja, also das, ich bin mir ziemlich sicher, dass er, wenn Malatesta jetzt 2016 hier rumlaufen würde, dass er das auch jetzt nicht mehr so formulieren würde. Was diese beiden Insurrektionalisten angeht, das ist schön auf den Punkt gebracht. Also das ist eine schöne, war für mich eine gute Ergänzung zu dem, was ich sagen möchte. Grundsätzlich, klar, das ist auch...
Und etwas Sorgen für nach der geglückten Revolution.
Ja, und es ist auch, ich meine, das wäre jetzt noch ein ganz anderes Thema, klar. Was so aufständischen Anarchismus angeht, da gibt es einiges zu kritisieren. Mhm. Das würde jetzt aber diverse Rahmen sprengen.
Ja, klar.
Das ist...
Also was würdest du denn dein Buch irgendwie so einschätzen? Pamphlet, Kampftext?
Was für ein Text?
Kampftext.
Kampftext, dafür ist es...
Traktat.
Ja, vielleicht so ein Traktat. Es ist ja auch ein bisschen lustig. Also, sag ich mal in aller Bescheidenheit, und das, was ich gemerkt habe, wenn du hast ja ein Buch geschrieben, mäßig, so irgendwie so, was ist denn das? Sag ich, ja, das ist eine Ode auf Gewalt und Militanz. Und dann ist es natürlich nicht. Aber es wird dann doch öfters gelacht oder geschmunzelt. Was ich auch, wie gesagt, ich so Pathos, Militanzpathos, der geht mir völlig ab. Den fand ich in den 80ern schon scheiße. Das würde mir auch gar nicht gelingen, selbst wenn ich das wollte. Ja, und die Vortragsform ist tatsächlich, ich rede auf drei Stühlen. Der mittlere Stuhl ist der, wo ich das erzähle, was ich erzähle. Und der linke Stuhl ist der, wo ich Fußnoten bringe. Und dann wechsle ich auf den Stuhl ganz rechts. Und das ist der die Fußnote, also der das Zitat verursacht hat. Das ist so ein... Also, wenn man so will, eine etwas sportliche Art des Vortrages. Habe ich mir überlegt, auf der Bahnfahrt hin zum Kampnageltheater, dass es ja ein bisschen öde wäre, jetzt sich da hinzusetzen und Tisch, Wasserglas und so weiter. Da habe ich mir echt in der Bahn überlegt und mich da rein habe gesagt, ich würde gerne drei Stühle haben.
Vermittelt sich auf der Bühne sicherlich nochmal anders als beim Lesen, was es aber mit jedem anderen Theaterstück auch gemein hat.
Ja, Theaterstück. Ich habe das schon richtig verstanden. Also ich hab neulich auf der Gegenbuchmesse gelesen und das in so einem linken Zentrum in Exzess und da sind dann 200 Leute da. Ich habe echt so, okay, das ist mal eine Ansage irgendwie so. Und es ist halt auch so. Ich hatte den Eindruck, es wird an den richtigen Stellen gelacht, aber es wird auch an den richtigen Stellen ernst zu sein, weil es waren halt auch eine ganze Menge Startbahnleute da. Also da sind wir ungefähr haben wir einen ähnlichen Background, so, sowohl altersmäßig als auch bewegungsmäßig. Und das ist mir wirklich aufgefallen beim Vorlesen irgendwie. Es ist bestimmt nicht nur lustig gewesen, aber es war ganz schön, das zu merken, dass da jetzt nicht in einem durch sich amüsiert worden ist, sondern es war so ein Auf und Ab. Es war ganz gut.
Wir bedanken uns für das Interview.
Oh, ich war sehr gerne hier. Ich bin unterwegs, lesenderweise. Ich habe da auch Bock drauf, mit dem Buch durch die Gegend zu fahren. Wer hört und mich einladen möchte, es ist halbwegs amüsant, wie ich versucht habe, heute auch darzustellen, der möchte mich gerne einladen. Ich komme gerne mit meinem Buch im Gepäck und drei Stühle könnten ja wahrscheinlich überall gestellt werden.